ganz herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin und Referentin für pädagogische Fachkräfte mit so ein paar Schwerpunktthemen, zum Beispiel Adultismus und Partizipation, aber auch das Thema Beißen in der Krippe ist mit dabei und wenn dich das näher interessiert, dann darfst du dich super gerne auf meine Homepage umschauen, die heißt feafinger.de. Ich verlinke das auch nachher in der Folgenbeschreibung. Dann findest du das, da gibt es ein Kontaktformular, da gibt es ab und an mal Online-Seminare, die du dir direkt dort buchen kannst für dich oder für deine Mitarbeitenden. Im Moment sind alle durch. Ich überlege noch, ob es noch mal eine Runde geben wird im Herbst oder dann nächstes Jahr im Frühjahr wieder. Aber grundsätzlich kannst du mich natürlich buchen für dein Team oder vielleicht bist du auch Fachkraft in einem Team, in einer Kindertageseinrichtung und findest das interessant, was ich hier so erzähle. Dann darfst du natürlich gerne den Link weitergeben an deine Leitung oder auch an deinen Träger und dann gucken wir mal, ob sich da nicht irgendwie was arrangieren lässt. So, und in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen im Grunde um genau diese Themen. Es geht um Adultismus, um Partizipation, um Bedürfnisorientierung, um Entwicklungspsychologie. Es geht ganz oft darum, wie das alles zusammenhängt. Es geht darum, Perspektivwechsel herzustellen. Es geht einfach um Situationen in Kindertageseinrichtungen, die nicht so schön laufen und die in ganz vielen Kindertageseinrichtungen nicht so schön laufen. Und dann versuche ich dir hier aufzuzeigen, welches Fachwissen wir für die Situation brauchen, um die gut zu lösen. Wir reflektieren das hier zusammen und dann setzen wir einen Klecks Empathie obendrauf. Und es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo das so geht. So, und in der letzten Zeit sind überhaupt einige krass spannende Dinge passiert. Es sind so viele spannende Dinge passiert, dass ich zwischendurch dachte, okay, vielleicht muss ich einfach mal zwischen den Pädagogikfolgen reine Infofolgen rausgeben, weil ich das Gefühl habe, es gibt so viele Dinge, wo ich dich gern mitnehmen möchte und wo ich gerne möchte, dass du die einfach weißt, weil die so wichtig sind. Und jetzt habe ich mir für heute überlegt, ich werde jetzt über ein Thema sprechen, über das ich schon mal gesprochen habe. Ich glaube, das passiert einfach auch immer wieder, dass immer mal wieder Themen hochkommen, über die ich schon mal gesprochen habe. Das finde ich aber nicht so weiter schlimm, weil immer wieder ja neue Aspekte auch dazu kommen. Ich habe zum Beispiel schon mal eine Folge gemacht darüber, dass Kinder uns nicht manipulieren. Und das ist sowas, das begegnet mir einfach so, so, so oft, dass Fachkräfte sagen, ja, die Kinder manipulieren uns oder wir müssen jetzt an einem Strang ziehen, damit die Kinder merken, dass sie uns nicht gegeneinander ausspielen können, was ja im Grunde auch ist, die Kinder manipulieren uns. Und es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen, die gegeben sein müssen, entwicklungspsychologisch, damit ein Mensch einen anderen Menschen manipulieren kann. Und dann gehört da noch dazu, das Gegenüber muss sich auch noch manipulieren lassen. Das heißt, da möchte ich jetzt gleich drauf gucken. Und bevor ich das mache, möchte ich einmal mir das Wort Manipulation angucken und manipulieren. Hey, ganz ehrlich, das ist so böse, das über einen anderen Menschen zu sagen. Über einen anderen Menschen zu sagen, ja, der will dich nur manipulieren. Ja, das kann man machen, wenn man einen Menschen kennt, der mit einem anderen Menschen in einer sehr, sehr toxischen Beziehung ist, wo genau das passiert, eine Manipulation. Dass jemand sich nicht mehr so ganz im Klaren drüber ist, warum er das jetzt eigentlich gemacht hat oder warum sie eigentlich jetzt sich da nicht so richtig dagegen wehren kann, wie auch immer, ja. Das mag es schon sein. Und ich glaube auch, dass Menschen, die andere Menschen manipulieren, das so heftig machen, dass man es vielleicht auch mal nicht mitkriegt. Und obwohl man sich nicht manipulieren lassen möchte, ich möchte mich da jetzt gerade mal kurz korrigieren zu dem, was ich vorhin gerade gesagt habe, vor 2 Minuten ungefähr, wahrscheinlich merkt man es tatsächlich nicht immer. Und jetzt übertragen wir das auf eine Situation im Kindergarten, wo dann ein Kind vielleicht zu weinen beginnt, weil es irgendein Spielzeug gerade nicht kriegen kann oder weil es einfach, weiß ich nicht, was da eine Situation sein könnte, weil es vielleicht einfach gerade mega traurig ist wegen irgendwas und dann bricht es in Tränen aus. Und dann sagt die eine Kollegin zur anderen, ja, jetzt nicht drauf reagieren, das Kind will uns nur manipulieren. Ey, ich finde das bösartig, was da Kindern unterstellt wird, ganz ehrlich. Da verstehe ich auch wirklich keinen Spaß. Und gleichzeitig weiß ich, dass natürlich solche, ich nenne das jetzt mal Floskeln, solche Phrasen, die sind halt mega schnell gesagt, ja. Also dann steht man da und sagt, ja, die wollen uns ja nur manipulieren oder ja, die spielen uns halt gegeneinander aus oder der macht das, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das sind alles solche Phrasen, die dem Kind eine bösartige, negative Absicht unterstellen und zwar in einer bösartigen Art und Weise von den Erwachsenen. Das wird ja, ich würde behaupten, nie in einem Moment gesagt, wo man denkt, ah, das Kind ist so kompetent. Ja, weil dann wird man das ja nicht sagen. Und das ist, glaube ich, der Fehler. Da komme ich aber, oh Gott, ich hoffe, ich merke mir alle meine Schlenker, die ich jetzt in meinem Gehirn mache. Da will ich nochmal drauf zurückkommen. So, weil, jetzt gucken wir uns mal an, was braucht denn ein Mensch, um einen anderen Menschen manipulieren zu können? Zumindest die Fähigkeit von einem Perspektivwechsel. Also man braucht ja zumindest die Möglichkeit, sich in einen anderen Menschen so weit hineinzuversetzen, dass man vorausschauen kann, wie wird der womöglich reagieren. Wenn ich XY mache, dann wird der ZA tun, zum Beispiel. So, wann können Kinder das? Nicht im Kindergartenalter, so viel ist sicher. Also die können bestimmt an der einen oder anderen Stelle Verhandlungen führen und die können, was heißt an der einen oder anderen Stelle, die können Dinge aushandeln, wenn dieser Aushandlungsprozess gut begleitet wird und wenn die Erwachsenen das gut im Griff haben. Ja, die fangen schon irgendwann an und zeigen erste Fähigkeiten zur Empathie. Aber das passiert irgendwann im Alter zwischen 4 und 6 Jahren. Und da sind wir weit, weit, weit davon entfernt, dass Kinder manipulieren. Weil auch eine Manipulation, also ich finde schon in dem Wort, es unterstellt einfach eine krass böse Absicht. Und das, da komme ich nicht drüber weg, dass es erwachsene Menschen gibt, dass es Fachkräfte gibt, die Kindern das unterstellen und ja, das kann ich, ich verstehe es nicht, ich kann da überhaupt nicht damit umgehen. So, weil, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, die Kinder lernen irgendwann erste Ansätze zu einem Perspektivwechsel, die kommen irgendwann dahin, dass so Vorformen von Empathie möglich sind oder dass sie Mitgefühl zeigen können. Das können Kinder ganz, ganz früh Mitgefühl zeigen, weil die verstehen, ein anderes Kind weint, das hat sich wohl wehgetan und dann gehen die hin und wollen das Kind trösten, ja. Das geht schon, das wird wohl alles stattfinden, das passiert. Aber was halt nicht passiert, ist, dass die in der bösen Absicht hergehen und sagen, ja, jetzt wollte hier die, wie nehmen wir denn jetzt? Mein Gott. Die Barbara, die wollte jetzt mir das nicht geben, dann gehe ich jetzt zu Petra und dann soll Petra das für mich machen. Das wird nicht passieren, sondern Kinder versuchen, übrigens alle Menschen, nicht nur Kinder, wir versuchen immer mit unseren Verhaltensweisen, mit unseren Handlungen, wir versuchen uns immer ein Bedürfnis zu erfüllen. Und die wenigsten Menschen von uns meinen das bösartig und die wenigsten von uns gehen los und sagen, oh, jetzt gehe ich mal los und manipuliere hier mal lustig in der Gegend rum. Und was es durchaus gibt, das ist mir letztens irgendwann mal klar geworden, sind ja so Situationen, wenn erwachsene Menschen zum Beispiel bei der Krankenkasse anrufen, weil sie ihre Yogastunden gerne übernommen haben wollen. Das habe ich, glaube ich, auch schon in meinem anderen Podcast erzählt, den ich mit Sarah Bauer habe, Pädagogik und Pinot, der kommt jeden Freitag. Da haben wir das auch ganz, ganz kurz angerissen. Also es ist auch nur ein Beispiel und ich nehme das jetzt der Einfachheit halber, damit ich mir nichts Neues ausdenken muss, okay? Also, das heißt, ich möchte vielleicht von meiner Krankenkasse meine Yogastunden bezahlt bekommen, weil ich der Meinung bin, dass das irgendwo steht und dass die gesagt haben, sie zahlen das. Und dann wird das abgelehnt. Und dann kann ich mich entweder darüber aufregen und finde mich damit ab oder, und das ist die wahrscheinlichere Variante, die Erwachsene dann wählen, ist zu sagen, ja, da gucke ich nochmal in meinen Unterlagen nach und dann rufe ich nochmal bei der Krankenkasse an. Und dann komme ich bei einer anderen Person raus, weil das immer irgendeine Service-Hotline ist. Ja, selten ruft man dann bei der eigenen Sachbearbeiterin oder beim eigenen Sachbearbeiter an. Das heißt, dann rufe ich dann nochmal an, komme bei einer anderen Person aus, dann wird die mir vielleicht das Gleiche sagen. Oder die wird vielleicht was ganz anderes sagen. Und das mache ich so lange, bis ich ein Ergebnis habe, das ich will. Vielleicht gehe ich sogar noch den Weg und reiche das schriftlich ein und plötzlich geht es dann doch. Oder. Also wir Menschen, wir Erwachsenen auch vor allem, sind stets bemüht, für uns die beste Option rauszuhauen. Und niemand würde sagen, das ist aber manipulativ, was du da machst. Niemand. Sondern vielleicht, wir würden wahrscheinlich noch Unterstützung kriegen von unseren Freundinnen, wenn wir hingehen und sagen, oh, hey, die Krankenkasse, die haben gesagt, die zahlen das und jetzt zahlen die das nicht. Und was mache ich denn jetzt? Und voll der Scheiß. Oder vielleicht nehme ich ein anderes Beispiel. Ich nehme jetzt nicht die Yogastunden, ich nehme einen Zahnersatz. Das tut mehr weh, also tatsächlich. Aber das tut auch im Geldbeutel mehr weh, wenn ich den selber zahlen muss, wenn ich eigentlich davon ausgegangen bin, meine Krankenkasse zahlt das. Das heißt, Erwachsene schöpfen eigentlich in den allermeisten Fällen alle ihre Möglichkeiten aus. Nicht immer und vielleicht auch nicht immer, also vielleicht nicht mal immer die gleiche erwachsene Person. Ich glaube, es kennt auch niemand. Es kennt auch, mein Gott, oh, was ich wieder rede heute. Es ist nach 15 Uhr, 15.08 Uhr, um genau zu sein. Ich habe festgestellt, meine Aufmerksamkeitsspanne geht jeden Tag bis 15 Uhr und danach fangen die Versprecher an. Es tut mir leid, da müssen wir jetzt alle durch. Also, wo war ich? Wahrscheinlich wird nicht mal immer die gleiche Person ihre Ziele auf die Art und Weise verfolgen. Wahrscheinlich hängt das ab von, wie viel habe ich mich schon mit jemandem rumgeärgert, mit der Krankenkasse, mit dem Rathaus, mit dem Finanzamt, mit dem Autohaus, der Bäckerei, was weiß ich. Ja, so, also wie oft habe ich mich mit denen schon rumgeärgert, wie viel Erfolg hatte das? In welcher Tagesform bin ich heute? Um welchen Betrag geht's? Also sprich, wie wichtig ist mir das Ganze? Geht's da um 10 oder um 10.000 Euro? Und ich möchte hier ganz deutlich sagen, auch 10 Euro sind Geld und nicht für alle sind 10 Euro quasi gleich viel wert. Aber trotzdem, ne, so, also ich möchte jetzt hier nicht so ein Ding betreiben, zu sagen, ja, wegen 10 Euro, da regen wir uns nicht auf. Nein, 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 nein. Auch das ist Geld. Und wenn sich jemand deswegen aufregt, dann ist das valide und berechtigt erstmal so. Also, wie gesagt, ja. Aber es mag sein, dass ich vielleicht am einen Tag mich auch wegen 10 Euro aufrege und am nächsten Tag rege ich mich deswegen nicht mehr auf und denke mir, ja gut, dann ist jetzt halt so. Weil wir auch ein bisschen EnergiesparerInnen sind, ja. Also wir wollen ja auch uns nicht umsonst aufgeregt haben am Ende des Tages. Und die meisten von uns reflektieren auch und überlegen, bringt mir das was? Lohnt sich das? Ist es arg unangenehm? Werde ich unangenehm auffallen, wenn ich jetzt in die Kita meiner Tochter gehe und da nochmal sage, hey, das wäre schon cool, wenn ihr darauf achten könntet, dass sie zumindest einmal am Tag eine neue Windel kriegt, ja? Also die meisten Erwachsenen überlegen sich das, weil erwachsene Menschen Gehirne haben, die dazu in der Lage sind, es sich zu überlegen. Kinder nicht. Das heißt, meiner Meinung nach besteht der entscheidende Unterschied darin, dass Kinder da eher instinktiv handeln. Die werden sich nicht hinsetzen und sich überlegen, ah, okay, bei Brigitte hat jetzt das funktioniert, krass, und bei Petra hat das funktioniert, das ist ja noch krasser. Und nächstes Mal, wenn die und die Situation ist, so. Ich glaube, dass da ganz viel auch instinktiv passiert und dass Kinder schon wissen, zu wem kann ich denn gehen. Wer wird jetzt womöglich am ehesten mein Bedürfnis beantworten? Wer wird am ehesten darauf eingehen? Ich glaube, dass es das schon gibt. Das hat aber nichts mit Manipulation zu tun, sondern einfach mit einem unerfüllten Bedürfnis, was hinter dem Verhalten steht, das das Kind dann zeigt. Und das ist an sich, das ist super clever. Das ist super clever. Und wie ich gerade schon gesagt habe, Erwachsene machen das auch. Aber niemand würde da sagen, das ist aber manipulativ. Du bist ja ein ganz schön manipulatives Miststück, dass du jetzt dann nochmal bei der Bäckerei anrufst, nur weil du denkst, die haben dich um 50 Cent beschissen. Naja. Ja, das passiert nicht. Aber wenn ein Kind da steht und weint, weil es gerade einfach traurig ist, weil, weiß ich nicht, die Mama ist jetzt gerade gegangen oder es ist dem Kind jetzt gerade eingefallen, dass die Mama vorhin gegangen ist, und dann geht's zur einen und die will das Kind nicht trösten, warum auch immer, was eh schon eine himmelschreiende Schande wäre, möchte ich gerade mal sagen an der Stelle. Und dann geht das Kind zur nächsten, dann sagt die, ich will ja nur manipulieren. So, ich will jetzt gar nicht zu sehr in dieses Game einsteigen. Mir ploppen jetzt unheimlich viele Situationen auf, in denen es noch heißen könnte, das Kind will dich ja nur manipulieren. Also da geht's ja auch um manchmal um so Machtkämpfe zwischen Fachkräften, die schon lange in der Einrichtung sind und Machtkämpfe und 15.13 Uhr, by the way, und Fachkräften, die eben gerade erst quasi dazugekommen sind oder vielleicht die auch gerade erst neu in den Beruf eingestiegen sind. Und dann ist es wie so ein gut gemeinter Tipp, ne? So ein, ja, aber da musst du aufpassen, weil das Kind wird dich nur manipulieren wollen. Bei der müssen wir, oh, da müssen wir vorsichtig sein. Nein, müssen wir nicht. Was wir tatsächlich müssen, ist uns zu überlegen, was braucht das Kind gerade, welches Bedürfnis muss sich das Kind erfüllen, und inwieweit kann ich das erfüllen? Wie kann ich dem Kind jetzt durch diese Situation helfen? Und da möchte ich kurz einen kleinen Schlenker machen zu, was dann auch ganz oft passiert, ist auch, dass ein Kind vielleicht irgendwas anstellt und es dann so grinst. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Ich komme da jetzt gerade drauf, weil Manipulation sehr nahe liegt an Provozieren und Provokation. Und das ist auch sowas, was ein Kind nur kann, wenn es tatsächlich einen Perspektivwechsel vornehmen kann. Was auch Erwachsene machen. Erwachsene provozieren mit Absicht, Kinder nicht. Und es ist auch ein ganz entscheidender Unterschied, ob ich mich provoziert fühle durch ein Verhalten, was ein anderer Mensch, sei er erwachsen oder sei er ein Kind, völlig egal, an den Tag legt, ob ich mich dadurch provoziert fühle oder ob mich wirklich jemand provoziert. Und da spielt auch einfach Gehirnentwicklung eine Rolle. Und es spielt auch eine Rolle, ob ich mich provozieren lassen will, egal von wem. So, und dann heißt es ganz oft, entweder das Kind will manipulieren oder es heißt, das Kind will dich provozieren oder das Kind wollte mich provozieren. Die machen das mit Absicht und das stimmt nicht. Das können wir einfach direkt so sagen, das stimmt nicht. Kinder provozieren nicht, sondern Kinder verfügen nicht über eine gute Impulskontrolle. Das heißt, in dem Moment, wenn das Kind irgendwas macht, was du ihm schon 5-mal verboten hast, wo du schon 5-mal gesagt hast, mach das nicht, räum bitte jetzt nicht schon, oh, jetzt hat er wieder alle Bücher aus dem Regal gezogen, ja, so. Und dann grinst das Kind so. Dann kommt ganz schnell dieses, oh, jetzt habe ich es ihm schon 5-mal gesagt und jetzt provoziert er mich auch noch und grinst auch noch. Und das stimmt nicht. Dieses Grinsen, das, man nennt das auch Schamlächeln oder Lächeln aus Scham, das ist eine Beschwichtigungsgeste. Man hat das bei Affen erforscht, die machen das auch, wenn die quasi Scheiß gebaut haben, ja, dann kommt der Chef von der Gruppe, vielleicht gibt es auch Chefinnen, ich kenne mich mit Affen nicht so gut aus, dann versucht der was angestellt hat, den Chef oder die Chefin zu beschwichtigen, indem er so grinst. Und das ist im Grunde diese Geste. Es ist eine Unterwerfungsgeste. Man nennt es auch das subdominante Lächeln. Und ich finde das wichtig, dass pädagogische Fachkräfte das wissen. Deshalb möchte ich das hier nochmal sagen, weil, wie gesagt, Provokation und Manipulation, das hängt für mich immer so ein bisschen zusammen. Und auch das, wie böse und wie arschig ist es eigentlich, Kindern zu unterstellen, sie wollten uns provozieren. Ich reg mich da jetzt nicht drüber auf. Also wie wenig kann ich denn von einem anderen Menschen halten, wenn das meine Haltung ist? Und auch da, ich bin überzeugt, wenn man mit Menschen, die das sagen, und vielleicht hast du das auch schon mal gesagt, und sorry, wenn ich dich jetzt hier ertappt habe, das war nicht meine Absicht, aber vielleicht hast du es auch schon mal gesagt. Und wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob man sich provoziert fühlt oder ob man provoziert wird. In den allermeisten Fällen würde ich sagen, im Falle von, wenn da Kinder mit dabei sind, dann fühlen wir uns provoziert und dann dürfen wir mal da drauf gucken und schauen, warum eigentlich. Was genau hat mich da jetzt gerade so angestupst, dass ich mich davon jetzt provoziert fühlen muss oder provoziert fühlen möchte, je nachdem. Du merkst schon, ich bin große Verfechterin davon, zu sagen, nicht immer ist mein Gegenüber für die Gefühle verantwortlich, sondern in erster Linie bin ich für meine Gefühle verantwortlich, wenn es um diese Situationen geht. Es gibt Einschränkungen, da kann ich vielleicht mal irgendwann anderes drauf eingehen. Aber in dem Moment, wo es einfach um diese Dinge geht, sind wir selber als Erwachsene und vor allem als professionelle Fachkräfte in einem Beruf dafür verantwortlich, auf unsere Gefühle zu achten. Und dann, wenn ich merke, ich fühle mich davon provoziert, dann mache ich nicht das Kind dafür verantwortlich, sondern dann überlege ich mir, ach krass, woran liegt das denn? Warum, was hat es jetzt bei mir angestupst? So, okay, zum subdominanten Lächeln habe ich auch eine Podcast-Folge schon mal gemacht, eine ganze Folge. Ich weiß nicht wann, das ist schon eine Weile her, aber vermutlich, wenn du einfach Fea Finger eingibst in deine Internetsuchmaschine deines Vertrauens, FEA, und dann Finger wie Finger an der Hand und dann Podcast und subdominantes Lächeln, dann kommst du garantiert auf die Folge. Und genauso bei dem anderen, meinen Namen, Podcast und was war es, manipulieren oder Kinder manipulieren uns, Kinder manipulieren uns nicht, wie auch immer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du da drauf kommst. Und wenn du ganz viel Zeit hast und Bock hast, dich durch alle Folgen zu scrollen, kannst du natürlich auch das machen. Service-Tipp von mir. Ich bin richtig auf dem Service-Trip in letzter Zeit. Das liegt auch an dem anderen Podcast von mir, Pädagogik und Pinot, mit meiner Freundin Sarah Bauer. Lustig auch, wie ich es schaffe, einfach in fließende Sätze permanent irgendwelche Werbeblöcke mit einfließen zu lassen. Das ist übrigens alles unbezahlte Werbung. So, jetzt habe ich gesagt, es sind einige Dinge passiert in letzter Zeit, über die ich gern sprechen wollen würde. Und das stimmt. Und ich überlege jetzt gerade, mit was ich anfange. Es hat im Grunde alles mit Büchern zu tun. Jetzt habe ich gerade überlegt, mit was ich anfange. Ich fange mit der Kita-Revolution an. Einfach nur so, weil ich es schön finde. Es gab letztes Jahr ein kleines Büchlein, das nannte sich Die Kita-Revolution, Zeit für Veränderung. Das R steht so ein bisschen in Klammern, weil es halt auch eine Evolution ist. Und das kam sehr, sehr gut an, dieses kleine Büchlein. Da bin ich auch wirklich immer noch sehr dankbar dafür. Du findest es übrigens auch alles auf meiner Homepage und kannst es da bestellen. Da ist ein Link hinterlegt, der führt dich in den Herder-Shop, weil es ist im Herder-Verlag erschienen. Und jetzt gibt es seit gestern, heute ist der 11. Juni, seit gestern, 10. Juni, gibt es sowas wie einen zweiten Teil von der Kita-Revolution. Und dieser zweite Teil heißt einfach machen. Und das bedeutet nicht, dass wir sagen, ja, jetzt mach's halt einfach oder es ist alles so einfach, das zu machen, sondern das steht dafür, dass du in diesem Buch nochmal ganz konkrete und ganz praktische Tipps kriegst und Hinweise, was du tatsächlich alles in deinem Alltag selber regeln kannst, um es ein bisschen stressfreier zu haben und vor allem auch, was wir überhaupt unter Kita-Revolution verstehen. Ja, also welche Veränderungen sind das, die von innen kommen können, die wir selbst anstupsen können? Und da sind richtig gute Artikel drin. Zum Beispiel gibt es einen Artikel über, über gelebte Kinderschutzkonzepte. Was bedeutet das? Warum brauchen wir die? Wie geht das? Es gibt einen Artikel über das Ankommen und das Abholen am Morgen und dann eben am Nachmittag. Wie kann das gut gemacht werden unter Berücksichtigung der Kinderrechte? Es gibt einen ganzen Artikel zur Diskriminierung. Ja, und wie kriegen wir es hin, dass Kitas diskriminierungssensibler werden zumindest? Es gibt einen Artikel über das letzte Kindergartenjahr. Also es sind nicht so viele wie letztes Jahr, aber sie sind, also es ist von der Dicke her ist es ähnlich. Also wenn du es schon hast, das erste, dann weißt du, es war jetzt nicht mega dick. Und es hat wie letztes Jahr auch dazwischen immer wieder so kleine Seiten mit Reflexionsfragen, mit Sachen zum Ausfüllen. Es sind Zitate drin, es ist bunt und es hat vorne, das siehst du, wenn du das Titelblatt anguckst, da sind so Kreise drauf und das steht dafür symbolisch, dass eben, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dass ja dann so kleine Ringe sich da bilden. Und genauso ist ein bisschen das mit der Kita-Revolution auch, ja, wenn du in deiner Kita einen kleinen Stein symbolisch sozusagen ins Wasser wirfst, dann wird das Kreise ziehen und dann wird das vielleicht andere Leute anstupsen, die dann auch kleine Steinchen in ihr Wasser werfen, in ihre Kita und dann wird das immer so weitergehen und am Ende haben wir hoffentlich Kindertageseinrichtungen, die pädagogisch mega geil arbeiten und super aufgestellt sind. Und ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass mit diesem zweiten Teil der Kita-Revolution du einen richtig guten Grundstein legen kannst. Und vor allem, wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, oh, es wird irgendwie alles nicht besser und ich weiß nicht, was ich noch machen kann und ich brauche mehr Bestätigung oder mehr Bestärkung vielleicht auch, dann würde ich dir echt empfehlen, dieses kleine Büchlein zu kaufen. Es kostet 15 Euro. Ich habe das gelesen letzte Woche. Wir haben das ein bisschen früher bekommen, quasi druckfrisch. Und ich habe es gelesen und es hat mir so viel Gänsehaut gemacht. Es hat mir so viel, es hat mich so bestärkt einfach, obwohl ich dran mitgeschrieben habe. Es ist einfach richtig gut. Und was ich auch toll finde, ist, dass es einerseits perfekt die erste Kita-Revolution, den ersten Teil, ergänzt. Und gleichzeitig kann es einfach mega, mega, mega gut auch alleine stehen. Also es ist keine Serie. Ja, du musst nicht den ersten Teil gelesen haben, um den zweiten zu verstehen. Es macht bestimmt Spaß, beide zu lesen und beide zu haben. Und gleichzeitig würde ich sagen, ist es kein Muss. Genau, also ich stelle dir auch einen Link dazu in die Folgenbeschreibung. Bitte beachtet hierbei, dass es sich einerseits jetzt bei dem, was ich hier gesagt habe, um eine unbezahlte Werbung handelt und bei dem Link, den ich dir einstelle, das ist ein Affiliate-Link. Das bedeutet, dass sich für dich nichts ändert am Preis und du kaufst auch bei Herder, du kaufst nicht irgendwo bei Amazon oder so, sondern du kaufst bei Herder direkt selbst im Verlag in deren Online-Shop. Aber dadurch, dass es ein Affiliate ist, bekomme ich ein paar Cent vom Nettobetrag ab. Ich weiß gar nicht genau, wie viel das ist. Im Grunde ist es nochmal eine Wertschätzung eigentlich meiner Arbeit. Das heißt, du kannst auch schauen, ob die anderen Autorinnen auch einen Affiliate-Link haben. Wenn du sagst, da möchte ich jemand lieber unterstützen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur meinen eben erstellt und deshalb nutze ich den. So, genau, das sind die Good News. Es gibt einen neuen Teil der Kita-Revolution. Es ist wirklich, ich übertreibe nicht, es ist wirklich ein richtig, richtig gutes Buch. Finde ich mega geil. Überhaupt ist ja Juni immer noch mal so eine Art Release-Monat. Da sind einige richtig gute Bücher jetzt erschienen, zum Beispiel auch von Sebastian Lisowski und Birger Holz. Da geht es um im Grunde jüngere Fachkräfte oder ja doch jüngere Fachkräfte, wenn die neu in den Beruf kommen, wenn die das erste Mal in eine Kita kommen. So ein kleiner Handlungsleitfaden. Ich glaube, es ist auch für Anleitungen gedacht. Ich habe es noch nicht, deshalb kann ich da noch nicht so sehr viel dazu sagen. Okay, so. Und dann habe ich in den letzten Tagen sehr, sehr, sehr viel dazu gelernt. Darüber, wie einfach es für manche Leute ist, sich auch in der Öffentlichkeit zu positionieren, wie einfach es ist, sich in der Öffentlichkeit vor Menschen zu stellen, die in irgendeiner Form von Diskriminierung betroffen sind, die sich selber vielleicht nicht so gut äußern können oder das manchmal vielleicht auch nicht unbedingt wollen in der Öffentlichkeit, weil sie eher dann Anfeindungen ausgesetzt sind, wie jetzt Menschen wie ich. Und ich sortiere für mich momentan noch, wie viel ich dazu sagen kann und möchte in der Zukunft. Also einfach nur zu der Tatsache, dass. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann und sagen möchte, ist, dass ich definitiv auf der Seite stehe von den Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Und dass ich das wahrnehme und dass ich auch sehe, wie es vielen Menschen jetzt geht, vor allem nach dieser Europawahl. Das Ergebnis hat ja einige schockiert. Ich möchte jetzt das auch gar nicht groß politisch einordnen, einsortieren. Ich glaube, da bin ich nicht die richtige Person dafür. Ich möchte nur sagen, dass es ganz wichtig ist, dass Menschen wie ich, die sehr viele Privilegien haben, dazulernen und dass sie sich weiterbilden und auch auf dem Weg des Dazulernens und des Weiterbildens stehen immer mal wieder Situationen an, die man im Nachhinein dann besser machen kann, okay? Das heißt, es geht immer weiter und niemand erwartet, glaube ich, dass man sofort alles irgendwie perfekt macht. Aber wichtig ist, sich nicht zu verkriechen und zu sagen, ja, aber was kann ich schon tun? Und es ist auch wichtig, sich nicht auf irgendwelche hohen Rösser zu setzen und zu sagen, oh, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht, habe ich keine Zeit dafür, dies, das. Niemand hat dafür Zeit, ja? Es ist einfach krass wichtig, dass wir dazulernen, dass wir uns weiterbilden, dass wir uns damit befassen, was heißt überhaupt, was heißt Diskriminierung, was kann ich dagegen tun, wie kann ich mich dafür einsetzen, dass die Rechte von anderen Menschen eben auch gesehen werden, dass sie auch geschützt werden. Niemand sagt entweder oder. Es muss möglich sein, dass das alles geht. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz klar und deutlich sagen, dass für mich ganz persönlich, gewaltfreie Kindheit und gewaltfreie Erziehung auch bedeutet, dass wir uns mit Diskriminierung auseinandersetzen, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie es betroffenen Menschen geht, dass wir uns dafür einsetzen, dass Umstände besser werden, dass Diskriminierung zurückgehen und dass wir vor allem widersprechen und sagen, das geht so nicht, wenn Dinge in einen Bereich kommen, der einfach eine menschenfeindliche Haltung vertritt, ja. Und das geht auf ganz, ganz vielen Wegen, also dass das in so einen Bereich kommt. Das kann zum Beispiel sein, wir treffen auf Insta auf irgendeinen Account, wo auf einmal ganz komische Dinge passieren. Das kann sein, wir treffen in einem Verlag, den wir gerne mögen, auf ein Buch, wo wir uns denken, was ist denn da passiert? Das ist aber interessant. Und ja, dann kann man sich überlegen, welche Möglichkeiten gibt es denn, um da zu widersprechen und um zu sagen, hey, das ist nicht die Haltung, die ich vertrete. Und ich verstehe, dass das nicht so einfach ist und ich verstehe auch, ähnlich wie bei der Manipulation auch, dass man nicht jeden Tag da gleich dafür eintreten kann, dass man es nicht jeden Tag gleich möchte vielleicht auch und gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, in dem Moment, wo ich mich entscheiden kann, ob ich mich mit Rassismus beschäftige zum Beispiel, in dem Moment, wo ich mich entscheiden kann, mich mit irgendeinem Thema auseinanderzusetzen, bin ich in einer privilegierten Situation und die Menschen, die betroffen sind von verschiedenen Formen von Diskriminierung, manche von einer, manche von mehreren, ganz, ganz oft wirken Formen von Diskriminierung miteinander gleichzeitig und verstärken sich dadurch. Bei individuellen Menschen. Das heißt, in dem Moment, wo ich sagen kann, oh, da befasse ich mich jetzt nicht damit, habe ich das Privileg, dass ich das kann und das haben die Menschen, die betroffen sind, nicht. Und da gibt es für mich ganz klare Grenzen, habe ich festgestellt, mit wem ich dann Dinge wie diskutiere, auf welchen Plattformen vielleicht auch. Es ist was anderes, ob ich in einem privaten Umfeld mit Menschen über Dinge spreche oder ob ich, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel Host bin von einem Podcast, also wenn ich mir jetzt hier jemand einladen würde, der oder die krass menschenfeindliche Dinge vertritt und ich hätte das vorher gewusst. Ja, warum? Warum macht man sowas? Verstehe ich nicht. So, jetzt kann es natürlich sein, ich treffe in meinem privaten Umfeld auf jemanden, der oder die ganz komische Ansichten vertritt, die ich nicht teilen kann. Und dann bin ich erstmal überrascht und denke mir, hör krass, wie ist das passiert? Und vielleicht weiß ich auch gar nicht, was ich dann dazu sagen soll. Und da kann ich nur immer wieder sagen, Bildung, bilde dich weiter, lies Bücher, hör Podcasts. Im Grunde ist es doch nichts anderes wie das, was du sowieso jetzt hier machst. Ja? Du hörst jetzt den Podcast hier, meinen Podcast, um dir vielleicht Argumente abzuholen für deine tägliche Arbeit in der Kindertageseinrichtung, was ich gut finde und was ich richtig finde. Und genau so kann man das machen, um über Diskriminierung dazuzulernen, um über Klimawandel dazuzulernen, um dazuzulernen, wie zum Beispiel Populismus funktioniert und so weiter. Ich habe jetzt hier keine mega tollen 12.000 Podcast-Empfehlungen für dich, aber ich bin mir sehr sicher, dass es da welche gibt, die dir auch gefallen, die dir das vielleicht gut erklären können, die dir das gut nahebringen können. Und ich finde, das ist einfach krass, krass wichtig, vor allem jetzt, aber eigentlich ja immer. Und Genau, es gibt einen Haufen Bücher, die man lesen kann, wenn einem Bücher lesen mehr liegt, wie irgendwas zuhören. Es gibt bestimmt auf YouTube viele, viele Sachen. Es gibt mega, mega viele Accounts auf Instagram, die Aufklärung betreiben, die Bildungsarbeit machen zu allen Themen. Im Grunde, also ich möchte jetzt nicht krass sagen, hier, hallo, folgt bitte alle mir, aber du kannst mal auf meinem Account gucken, wem ich so folge, und dann wirst du da bestimmt einige Accounts wiederfinden oder finden, bei denen du sagst, ah ja, sehr gut, das gucke ich mir mal eine Weile an und lerne da dazu. So, das finde ich wichtig. Denn wie gesagt, wenn wir uns für eine gewaltfreie Kindheit einsetzen, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir informiert sind und dass wir wissen, was passiert da so, was können wir selber tun, welche Gedanken habe ich vielleicht noch in mir, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Und das können ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein. Und manchmal erwischt man sich dann selber bei irgendwelchen interessanten Sachen. So, okay. Ich glaube, an der Stelle lasse ich das jetzt einfach so stehen. Ich denke, es ist alles soweit gesagt. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein. Nee, im Ernst, du kannst erstmal natürlich alle Sachen, die ich jetzt gesagt habe, die du in der Folgenbeschreibung finden kannst, kannst du da finden. Dann kannst du mich und Sarah am kommenden Freitag hören in einer neuen Folge Pädagogik und Pinot. Hier in der naiven Welt geht es in 2 Wochen weiter mit einem Interview. Ich verrate noch nicht mit welchem, aber es wird auf jeden Fall ein Interview geben. Und, oder einfach quasi ein Gespräch. Du kannst auch gerne auf meine Homepage mein Newsletter abonnieren. Da gibt es immer in der Woche zwischen den Folgen und manchmal auch so zwischendurch einen Newsletter mit News, News, News. So. Jawohl. Das heißt, jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche, schöne 2 Wochen, je nachdem. Und ja, bis dann. Ciao.